So, ich lese uns die ersten 10 Verse. Das ist praktisch der Vorspann zu der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Das heißt also, das ist eine Einleitung und dann das nächste Mal sehen wir dann, wie die sichtbare Wiederkunft sich gestaltet. So, er sagte, nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verdorbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja. Und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Throne saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und da sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe zu, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wir haben hier etwas Hochinteressantes. Und zwar, wenn man die Bibel genau untersucht, dann stellt man fest, oder was noch wichtiger ist, wenn man die Gläubige untersucht, manchmal muss man auch die Gläubige untersuchen, dann stellt man fest, dass es bestimmte Formen der Frömmigkeit gibt. Und diese Formen der Frömmigkeit, die sind oft eigentlich gar nicht das, was die Bibel von einem Mensch verlangt, das, was Gott will, sondern es ist oft, und das ist, man könnte fast sagen, Regel ohne Ausnahme, das ist bei diesen Leuten, ich nenne sie immer überfromm, sie sind frömmer als Gottes will, und die haben bestimmte Merkmale. Und unter anderem, was dazugehört, das hat auch die Pfingst- und charismatische Bewegung geprägt, das ist einfach, dass man das Wort Halleluja in einer völlig falschen Weise benutzt. Du hörst also dort einen sehr frommen Wortschatz, und da gehört einfach das Wort Halleluja dazu. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass in unseren Reihen in der Regel das Wort Halleluja nicht verwendet wird. Das war so ein ganz einfacher Grund, nämlich den Grund, den man hier in der Bibel sieht. Wir haben hier jetzt ein Kapitel, wo 4-mal hintereinander relativ verdichtet das Wort Halleluja vorkommt. Wir haben es in vielen Kirchenliedern, wir haben das Wort einfach als fromme Floskel und als etwas, das die Gemeinde Jesu sich sehr massiv angeeignet hat. Und je extremer es in eine bestimmte Frömmigkeit geht, je massiver kommt das Wort Halleluja. Aber, wenn man jetzt die Bibel einmal genau betrachtet, dann stellt man fest, dass das Wort Halleluja, je nachdem, ob es übersetzt oder nicht übersetzt, Elberfelder zum Beispiel, die Alte hat so gut wie nicht übersetzt, da kommt es nur 4-mal in der ganzen Bibel vor. Wenn ich es richtig weiß, ist in den Psalmen bei Luther und bei Schlachter 24-mal. Also insgesamt. Dann stellen wir fest, dass das Halleluja in der Regel im Alten Testament nur in den Bibelstellen vorkommt. Also es fängt ja hier an, und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja. Also nochmals die alte Regel der Offenbarung, wo geschieht es? Nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Das heißt, das Halleluja erscheint jetzt erst wieder im Himmel. Und zwar, hier ist so, es wird praktisch wie ein Ausruf benutzt, um einzuleiten. Das Halleluja heißt ganz einfach, preiset Jah oder Jahwe, das heißt lobt Gott. Die Elberfelder hat so übersetzt, dem sie gesagt hat, lobt Gott. Es kommt im Alten Testament nur in den Psalmen vor. Das ist hochinteressant, es kommt sonst nirgends vor. Und es kommt immer nur in dem Psalmen vor, wo kein Verfasser angegeben ist. Jetzt vermutet man, dass das die Psalmen sind, die im Gottesdienst im nachexilischen Tempel praktisch benutzt wurden als Allgemeingut. Und diese Psalmen, das ist hochinteressant, die fangen in der Regel mit Halleluja an und hören oft, nicht immer, mit Halleluja auf. Aber ansonsten taucht das Wort der ganzen Bibel nicht auf. Das heißt, das Wort kommt nur in den Psalmen vor und scheinbar nur in bestimmte Psalmen, die für den gottesdienstlichen Gebrauch ihrer bestimmten Epoche benutzt wurden. Und dann ist wieder interessant, und dann gibt es das ganze Wort weder in den Evangelien, noch in den Lehrbriefen, noch in der Apostelgeschichte. Das heißt, in der ganzen Epoche für die Gemeinde Jesu ist das Wort Halleluja kein Thema. Das ist auch der Grund, warum es für einen wahren Gläubigen kein Thema sein sollte. Sondern dann taucht es wieder auf in der Offenbarung und dann massiv kurz vor der Wiederkunft Jesu, als im Himmel die sichtbare Wiederkunft Jesu angekündigt wird, dann plötzlich kommt das Wort Halleluja hier in den vier Stellen, Offenbarung 19, 1, 3, Vers 4 und Vers 6. Und Menschen sind insofern wichtig, manchmal muss man mit bestimmter Form der Frömmigkeit einfach aufräumen, weil sie nämlich das Verständnis für das Evangelium, weil es auch letztendlich die Ehrfurcht vor Gott stört, weil es bloß eine fromme Floskel ist und das Wort Halleluja, so wie es in den evangelikalen Reihen gebraucht wird, ist sicher eine Floskel. Also ich muss immer sagen, die, wo Halleluja sagen, wissen sicher nicht, warum sie Halleluja sagen. Das Wort hat auch letztendlich mehr Schade angerichtet. Also die Gemeinde Jesu hat dieses Wort nicht benutzt, weder der Herr Jesus noch die Apostel noch irgendjemand für die Gläubigen. Das ist letztendlich eine Frömmigkeitsform, die nur in den Psalmen vorkommt und dann am Ende der Offenbarung. Also insofern war es mir wichtig, einfach das nochmal hier zu untersuchen, dass man weiß, wie Halleluja einzuordnen ist. Das heißt einfach, lobt Gott. Und hat seinen Platz, sicher in den Psalmen, bestimmter Lobpreis, hat seinen Platz ab der Wiederkunft Jesu. Das heißt, es gehört sicher zum tausendjährigen Reich in diese Epoche, in diese Ankündigung. Aber für die Gemeinde Jesu selber hat das keine Bedeutung, möchte ich betonen. Wenn jemand Halleluja sagt, dann fragt ihn ruhig mal, was heißt das? Erste Frage, wird er sicher nicht wissen. Und die zweite Frage fragt ihn, warum er es sagt. Und über die Antwort bin ich selber gespannt. Aber sie wird sicher nicht biblisch sein, da bin ich überzeugt. Gut, wenn man jetzt hier reingeht, dann sieht man was plötzlich. Er hört es, jetzt sieht er nicht mehr, sondern jetzt hört er wieder. Und zwar hört er eine laute Stimme, das heißt, es wird im Himmel sehr deutlich und sehr laut angekündigt. Und zwar, er sagt, es ist eine Stimme wie eine große Volksmenge. Und zwar, im Himmel ertönt es jetzt, dieses Halleluja. Und jetzt wird erklärt. Jetzt kommt ja die sichtbare Wiederkunft Jesu. Ihr könnt euch alle erinnern. Das Reich Gottes hat fünf Erscheinungsformen. Erste Erscheinungsform im Alten Testament, lediglich die Verheißung. Und zwar, das ist ganz einfach. Das Reich Gottes ist immer nur dort, wo der König ist. Wenn der König nicht da war, sondern nur verheißen, darum erscheint im Alten Testament letztendlich auch das Reich Gottes nur als Verheißung. Daniel 7 zum Beispiel, Daniel 2, Psalm 2 und so weiter. Dann kommt das Reich Gottes in der Person Jesus. Sobald der König körperlich da ist, ist das Reich da. Die Menschen verweigern ihm die Gefolgschaft. Insofern rekrutiert sich das Reich Gottes nur aus der Person Jesu. Der König ist allein. Dann ist das Reich Gottes in der Person Jesu sichtbar, gegenwärtig während der Evangelien. Nach der Himmelfahrt Jesu bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes ist diese Lücke. Und dann ist das Reich Gottes, so wie der Jesus gesagt hat, inwendig in euch. Durch den Heiligen Geist ist das Reich Gottes inwendig in den Herzen der Gläubigen. Und jetzt
Jetzt kommt praktisch die vierte Erscheinungsform. Die wird jetzt eingeleitet durch die sichtbare Wiederkunft Jesu. Und zwar, jetzt kommt die Erscheinungsform des Reich Gottes. Endlich. Aus jüdischer Sicht. Und zwar, die Verheißung Israels erlöst, indem es sichtbar wird auf der Erde, indem Gott das verheißene Reich aus Daniel auf der Erde aufrichtet, dass der Herr Jesus als König in Jerusalem herrscht, mit seinem auserwählten Volk Israel, mit diesem Überrest, der die Endzeitkriege überlebt. Und dieses Kapitel ist jetzt praktisch die Einleitung. Wir haben ja vorher gesehen, die furchtbaren Gerichte über die Hure Babylon, die furchtbaren Gerichte über diese Erde. Wir haben den vierten Weltkrieg gesehen. Wir haben gesehen, dass zweimal ein Großteil der Menschheit ausgelöscht wird, dass insgesamt die Hälfte der Menschheit stirbt, von Israel sogar zwei Drittel. Und jetzt praktisch beginnt die neue Heilsperiode, jetzt kommt das Reich Gottes sichtbar, bevor es dann im Himmel der Normalzustand ist, die fünfte Erscheinungsform, jetzt kommt es praktisch sichtbar. Und das ist das, was jetzt angekündigt wird. Jetzt sagt er, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Sie nimmt jetzt nochmals Bezug auf das Wesentliche, was dieses Reich prägt. Und wir sind heute in der dritten Erscheinungsform. Praktisch. Wir sind in der Form, wo das Reich Gottes inwendig in uns ist. Und wenn wir heute das Reich Gottes betrachten, dann ist es für uns von ganz, ganz letzter Bedeutung, dass wir verstehen, was das Reich Gottes auch ausmacht, wo die Herrschaft Jesu heute ist. Was heißt es für uns persönlich? Wer für uns letztendlich noch ohne vorher zu sterben das tausendjährige Reich erlebt, wird diese Form, die jetzt eingeleitet wird, das weiß ich nicht, wenn ich nicht weiß, wer die Endzeitkriege für uns überlebt. Wer entrückt wird, ohne dass er stirbt, wer nicht entgleitet wird, wir wissen es nicht. Aber hier steht dann etwas ganz Wichtiges, und zwar, er betont hier nochmals, indem er das wirkliche Erfüllungstag, ja, Halleluja, jetzt sagt, indem er das Lob Gottes erkündigt, diese neue Epoche praktisch mit diesem Wort erscheinen lässt. Jetzt erklärt er es. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir aus der Offenbarung verstehen. Was hat es auf sich? Was bedeutet es für uns heute? Mit dem Abfall. Was ist Reich Gottes? Ist Reich Gottes eine Kirche? Ist Reich Gottes ein religiöses Gefühl? Was ist Reich Gottes? Und jetzt erklärt er es ganz klar. Klarer geht es nicht mehr. Er beginnt und sagt, das Heil. Und das Wort Heil ist altdeutsch. Da kommt das Wort heilend davon. Schau, altdeutsch. Das hat eigentlich gar keine so geheimnisvolle Wirkung, sondern heil und heilend heißt einfach im Griechischen. Im Endeffekt, wenn es das Deutsche besagt, Rettung, heil heißt Rettung und heilend heißt Rettung. Aus dem Grund finde ich mal das Wort Heiland in der Schlachterbibel nicht, sondern Schlachter hat es übersetzt als Retter. Euch wird ein Retter erscheinen. Nämlich das Wort Heiland, das wird auch als Eigenname benutzt. Die meisten meinen mit Jesus, wenn sie Heiland sagen, aber die Bibel benutzt das Wort Heiland auch für Gott den Vater. Problemlos. Es ist ein ganz neutrales Wort, das einfach heißt Retter. Jetzt sagt er, Reich Gottes bedeutet praktisch das Halleluja, die Einleitung dieser Epoche. Er sagt nochmals, es ist entscheidend, das Wesentliche, um was es Gott letztendlich auch in der Offenbarung geht, um was es generell geht, wenn Gott gelobt wird, dessen, was Gott vom Wesen her den Menschen gibt. Und da kommt zuerst das Entscheidende, nämlich Rettung. Soteria heißt es. Und der Retter ist ganz einfach der Heiland, der Soter. Und wenn man jetzt reingeht in die Bibel und uns nochmal vergegenwärtigt, was das letztendlich für uns auch bedeutet, Und es wird sich auch in der Offenbarung bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu, nach das Preisgericht Jesu Christi ist vorbei. Das muss man ganz nüchtern sehen. Da sind die Gläubigen gerichtet. Dann hat sich schon gezeigt, ob die Gläubigen, die vom Preisgericht kommen, das verstanden haben. Es wird dann neu in dieser Welt, in diesem neuen Reich, wird es neue Bedeutung haben, aber eine andere Art und Weise, weil der Leib Jesu Christi fertig ist. Der Leib ist fertig. Das heißt, die Rettung in neutestamentlichem Sinne ist vorbei. Jetzt kommt wieder eine Rettung in alttestamentlichem Sinne. Was hier die Bibel sagt, Johannes 4, 42, und ich denke, das ist von großer Bedeutung. Und zwar hier steht Jesus und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Sie hat nämlich vom Herr Jesus berichtet. Wir selbst haben gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das ist das, was mit Heil zu tun hat. Und darum hat das Wort heilen. Rettung im Sinne von in den Himmel zu kommen. Das Wort Rettung hat eine ganz breite Bedeutung in der Bibel. Das kann auch Krankheilung bedeuten oder was ähnliches. Aber das Wort Rettung im Sinne von in den Himmel zu kommen, hat einfach mit dem Retter der Welt, mit dem Herr Jesus zu tun. Und er ist der einzige Retter dieser Welt. Das ist ganz wichtig, dass man das betont. Und um das wird der Kampf in dieser Endzeit gehen. Heil, heilend, Rettung. Der Erlöser ist immer gebunden an die Person Jesu. Und außerhalb der Person Jesu gibt es kein Heil, das heißt keine Rettung. Das heißt doch in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil. Ganz einfach, die Rettung. Das heißt, niemand kann in den Himmel kommen ohne Jesus. Niemand kann hier auf der Erde gerettet werden, kann wiedergeboren werden, kann Heilsgewissheit bekommen, Vergebung der Sünde ohne Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch der Punkt, warum zum Beispiel ein Mann wie der Pfarrer Wilhelm Busch bloß ein Thema hatte, so wie es in dem Buch heißt, Jesus, unser Schicksal. Jesus ist entscheidend und alle wahren Evangelisten und alle wahren Gläubiger haben sich um die Person Jesu als Erlöser gedreht. Und das ist das, was passiert nochmal in der Offenbarung. Wie ist das eine Zusammenfassung? Immer wenn so Übergänge sind, und hier haben wir den Übergang vom Reich Gottes in uns zum Reich Gottes sichtbar auf der Erde für Israel, wird nochmals betont, um was es eigentlich geht. Es geht um Jesus, um den Retter dieser Welt. Titus 2, Vers 13. Während wir warten auf die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Es ist immer so, die Offenbarung Gottes in Christus Jesus hat immer den Charakter der Errettung gehabt. Das war von Anfang an so. Gott hat nur ein Ziel gehabt, indem er Jesus schickte, um die Menschen zu retten. Und das ist eben die Verführung, wo der Teufel danach versucht hat, zum Beispiel so Menschen wie ein Gandhi so weit zu bringen, dass er versucht hat, die Bergpredigt auszuleben. Das ist Unsinn. Es geht auch nicht um den Sinn des Lebens, das ist Unsinn, auch wenn man das auf seine Autos hinter drauf klebt, dass man den Sinn des Lebens findet, das ist völliger Quatsch. Mir ist das völlig egal, ob jemand den Sinn des Lebens findet, sondern entscheidend ist, ob er in die Hölle kommt oder in den Himmel. Es geht doch nicht darum, ob der ein sinnvolles Leben führt. Wenn ich das sinnvollste Leben führe, das es überhaupt gibt, und am Schluss in die Hölle komme, das ist sinnlos gewesen. Trotz allem, was die Menschheit dazu sagt. Das heißt, es geht bei Jesus um Rettung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und darum sagt er, Halleluja, gelobt sei Gott. Für was? Für die Rettung. Und wenn ein Gläubiger in dieser Welt lebt, wo wir heute sind, dann beginnt etwas. Diese Verderbnis der Endzeit, diese Verderbnis der antichristlichen Zeit, die unser Denken prägt und in eine falsche Richtung polt. Und das ist von letzter Bedeutung, da man sich immer wieder vergegenwärtigt, es kommt, ich sag's mal, wie so Werksteine in der ganzen Bibel, vor allem auch in der Offenbarung vor, wo die Bibel zeigt, um was geht es überhaupt. Es geht um den Herr Jesus, um den Retter und es geht um seine Errettung, dass man nämlich in den Himmel kommt. Und wenn man hier das Ganze seht, 1. Johannes 4, 14, ich habe sie Fußnote, teilweise Parallelstelle, dort heißt es, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter
der Welt. Das war seine Aufgabe, Retter dieser Welt zu sein. Und das ist genauso, ich möchte es nochmals betonen, der Jesus ist der Retter dieser Welt. Das ist der Heiland für alle Menschen. Er ist da für alle, nicht für die Auserwählten. Nicht für die doppelt Prädestinierten. Das stimmt einfach nicht. Sondern es ist so, jeder, wo will, kann gerettet werden. Das Heil ist universell. Das Problem ist, ob der Mensch mitgeht. Er ist der Retter dieser Welt. Und er ist nicht nur der Retter einer kleinen Elite, nämlich der Auserwählten. Das muss man einfach sehen. Die Bibel betont es. Er ist der Retter der gesamten Welt. Aber jetzt geht die Bibel hin und sagt, in 1. Timotheus 1, Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Und jetzt geht sie plötzlich hin und sagt, im Endeffekt, und da steht, wenn man es jetzt ganz konservativ übersetzen würde, müsste hier Heiland stehen. Und zwar, er sagt hier, der Vater ist genauso der Retter dieser Welt. Er ist nämlich der der Sohn, nach meinem Verständnis, da streitet sich ja die Theologe auch drüber, aus sich selber herausgeboren hat und der ihn gesandt hat. Und der Jesus war, ich weiß nicht wie viele Ewigkeiten lang, aber er war in der Ewigkeit sogar in der Gestalt Gottes. Da war nicht nur letztendlich vom Wesen her, dass er genauso von der Natur her wie Gott der Vater war, sondern selbst von der Erscheinungsform. Und dann war der Herr Jesus ohne Frage, wenn er in der Gestalt Gottes war, dann war er Geist, genauso wie der Vater. Da war kein Unterschied. Und aus dem Grund, weil der Vater letztendlich der Urheber dieses Ratschluss der Ewigkeit ist, der Sohn gesandt hat, nennt ihn die Bibel genauso der Retter. Er ist der letztendlich den Sohn geschickt hat. Und darum sagt der Jesus immer wieder, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer der Jesus sieht, ist wie wenn der Vater Mensch geworden wäre. Aber nicht der Vater ist Mensch geworden, sondern der Sohn. Das ist ein großer Unterschied. Er schickt seinen Sohn, das Liebste, was er im Himmel hatte, um uns zu erlösen. Und darum nennt die Bibel letztendlich ihn genauso den Retter. 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier geht die Bibel wieder hin und sagt, letztendlich ist der Vater als Auftraggeber genauso der Retter wie der Herr Jesus. Er ist der Ausführende, aber der Vater ist der Auftraggebende. Und jetzt kommt wiederum dieses Bekenntnis, wo er sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, Heil ist universell, nicht begrenzt auf die Elite. Das ist überhaupt keine Frage. Titus 3, Vers 4, jetzt redet die Bibel davon, was Gott bewegt hat, der Herr Jesus zu senden, und was dem Herr Jesus sein Herz letztendlich auch bewegt hat, diese große Erlösung zu vollführen. Es heißt hier, Vers 4 von Titus 3, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns errettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. In einem Kapitel, in einer Passage, zweimal der Titel Heiland, der Titel Retter. Einmal für den Vater, für den Auftraggeber, einmal für den Ausführer, für den Herr Jesus. Und man sieht hier, Gott rettet durch Christus. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Und er rettet durch den Sohn. Aber letztendlich, und das ist ein Gedanke, den man oft nicht sieht, ist der Vater nicht passiv bei der Errettung, sondern er ist aktiv, er ist mitbeteiligt an der Errettung, indem er durch Christus die Menschen rettet. Er zieht sie zum Sohn, heißt es im Johannesevangelium. Und der Sohn dann, wenn sie sich erlösen lassen, zieht sie wieder zum Vater. Und dann haben wir den Geist der Sohnschaft, der ruft, Abba, lieber Vater. Das sind Dinge, die man einfach begreifen muss, von der Hierarchie her, die im Himmel herrscht. Der Vater ist der Auftraggeber. Er hat den Sohn geschenkt, um uns zu retten. Und darum nennt die Bibel, der Vater und der Sohn, beide Retter, beide Heiland, beide Soter. Also es ist gar nicht so klar, wenn man sagt, der Heiland, dass der Herr Jesus gemeint ist. Man sieht ja, das ist auch so Frömmigkeitsfluss. Sondern mit Retter, mit Heiland sind beide gemeint, Vater und sein Sohn. Judas 25. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht, Herrschaft, jetzt und alle Ewigkeit. Amen. Also die Bibel nennt immer wieder Gott den Vater, auch den Retter. Wenn die Bibel von Heil spricht, dann meint sie das, was der Vater im Ratschluss der Ewigkeiten mit dem Sohn beschlossen hat und was der Vater im Himmel dem Sohn für einen Auftrag gegeben hat, nämlich uns zu retten. Wenn man das einmal in der Tiefe begreift, dann wird man der Vater im Himmel anbeten für diese große Erlösung, die geschah am Kreuz von Golgatha, wenn man dann begreift, dass er der Auftraggeber war. Es ist richtig, christozentrisch zu sein bei der Erlösung, im totalen Zentrum Jesus und sein Blut zu haben. Er wird dafür nicht vergessen, dass der Auftraggeber für diese große Erlösung der Vater im Himmel ist. Und dass wir vor Gott gar nichts wüssten, wenn wir nicht Jesus hätten. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist etwas, was die Gläubigen begreifen müssen. Es ist einfach so, die Gläubigen leben oft in Niederungen. Und wenn man hier sieht, die Proklamation, bevor das tausendjährige Reich abbricht, dann sagt er, Halleluja, das heißt, das Lob Gottes erschallt für das Heil, für die Errettung. Und gleichzeitig sagt er, und die Herrlichkeit. Und das Wort Herrlichkeit, das heißt im Griechischen Doxa, das ist ein Wort, das zum Beispiel in der Septuaginta, das heißt im griechische Alte Testament für die Shechina benutzt wird. Wenn man 2. Mose 40, Vers 34 sich anguckt, das ist ja die Stiftshütte, nachdem sie aufgerichtet war. Und die Stiftshütte ist ja mal abgebrochen worden und hat sich wieder gespiegelt mit ihrer ganzen Aufteilung im neutestamentlichen, oder beziehungsweise im Tempel, nicht im neutestamentlichen, im Tempel in Jerusalem. Das heißt hier, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und die Herrlichkeit, die war für Israel sichtbar. Weil Israel immer sichtbare Bezüge hat, darum ist tausendjährige Reich. Wenn Gott mit Israel herrscht, sichtbar, die Gläubigen, dort ist es unsichtbar. Darum ist heute, wo der Herr Jesus heute unser Herr ist, mit uns herrscht, unsichtbar. Und aus dem Grund ist die Doxa, die Wolke- und Feuersäule, die Herrlichkeit, heute unsichtbar, aber im tausendjährigen Reich wird sie vermutlich sichtbar sein. Ich weiß es nicht. Die Bibel schreibt nichts, aber zumindest war sie im Alten Testament war sie sichtbar. Und da sagt die Bibel das gleiche Wort für die Wolke- und Feuersäule, für die Shechina. Wir wissen ja alle, dass die Shechina auf dieser Erde einmal nochmals sichtbar wurde nach der Menschwerdung Jesu. Als der Jesus vom Berg der Verklärung war, plötzlich die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, war ja in ihm. Mit einem Schlag in der Verklärung, als er weiß wurde, ist die durchgeschienen und dann hat man die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jetzt sagt die Bibel, wo das Reich Gottes ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wenn Gott die Regierung antritt, wenn er kommt, wenn Gott seine Gerichte über die Erde gehen lässt, wenn Gott herrscht als wahre Herrscher, dann ist immer Rettung da für die, die sich retten lassen. Und gleichzeitig ist da die Herrlichkeit Gottes. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch für die Gläubigen, dass wenn wir in dieser Endzeit, wo ja immer alles elender und schlimmer wird, es ist ja so, der Mensch hat immer die Hoffnung, dass auf der Erde so, ich sage mal, eine gewisse heile Welt entsteht. Aber wenn man jetzt die Politik anguckt, wir haben ja auch bald Wahl, wenn du das alles anguckst, dann musst du dir einfach bewusst sein, es ist alles nur ein Theater, das darauf hinsteuert, die antichristlichen Verhältnisse herbeizuführen. Das muss uns klar sein. Und auch was letztendlich passiert, was in Wirklichkeit hinter der Kulisse passiert, wer hier die Fäden wirklich zieht, das sehen wir nicht, weil das sind andere als die, die vorne drin steht. Und man muss das einfach sehen. Der Teufel sagt zum Herrn Jesus bei der Versuchung, wenn du mich anbetest, gebe ich dir diese ganze Macht und diese Herrlichkeit, was hier die Welt betrifft, denn mir ist sie übergeben. Das heißt, wir sind hier im Herrschaftsbereich des Teufels bis zu der sichtbare Wiederkunft, die jetzt eingeleitet wird. Und dann ist die Herrlichkeit wieder der Normalzustand. Und dann ist Errettung das, was von Gott her dann ungeschützt und, sagen wir mal, wirklich für den Menschen zugänglich ist, alttestamentlich, weil der Teufel dann gebunden ist. Aber hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Herrlichkeit ist auch heute da. Und mir ist es nochmal wichtig, dass wir das in der Endzeit begreifen. Wo ist die Herrlichkeit heute? Sie wird dann im tausendjährigen Reich wieder sichtbar sein. Die Bibel beschreibt nicht, wie es passiert, wie die Herrlichkeit da ist. Wahrscheinlich im Angesicht Jesu Christi, vermute ich. 2. Korinther 4,4. Dort erklärt die Bibel, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt sei, das ist der Teufel, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, die Herrlichkeit, die Shechina, die Wolkensäule, ist im Neuen Testament Jesus. Er ist die Herrlichkeit. Wo er ist, ist die Herrlichkeit. Und in dem Moment, wenn er in unseren Herzen ist, was ist denn in unseren Herzen? Logischerweise. Herrlichkeit. Jetzt kommt das Drama. Wer für die Gläubigen begreift, dass die Wolke und Feuersäule die ganze Herrlichkeit Gottes in seinem Herzen ist, wenn doch der Heilige Geist der Jesus Wohnung gemacht hat. Das ist ja der Punkt, wo die Gläubigen dann in ihren Niederungen rumkriechen, dauernd rausblicken. Das ist ja die Gefährlichkeit der Drinzeit. In der Drinzeit wird die Welt immer stärker, die wird immer brutaler, immer radikaler. Und je mehr es auf die Wiederkunft Jesu zusteuert, je mehr es auf den Antichrist zusteuert, je mehr es auch auf die Entrückung zusteuert, je brutaler kommen die Angriffe. Die Bibel redet davon, dass der Teufel zerreibt, zermürbt, weich macht. Und da ist die Gefahr für uns Gläubige heute. Mir ist das ganz wichtig. Nicht nur, dass wir die Offenbarung verstehen, sondern mir ist wichtig, was es für uns heute bedeutet, dass wir uns klar sind. Das Entscheidende, wo Gott dann auch den Lobpreis anstimmen lässt, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft, für uns ist A, die Errettung, B, dass durch die Errettung der Jesus in unserem Herzen wohnt und dass durch das letztendlich die Wolke und Feuersäule, die ganze Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen ist. Wenn man das begreift, dann lebt man anders. Dann springt man nicht nach der Welt. Ist doch klar, die Welt lockt. Die hat auch gewisse Herrlichkeit. Die hat auch einen Gott, nämlich der Teufel. Sagt hier, hat die Bibel in dem vorigen Text ganz klar gesagt, der Gott dieser Welt hat verblendet. Wenn man es aber Kapitel 4, 6 leset, dann heißt es, den Gott, ist jetzt der richtige Gott, der Vater Jesu Christi, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, nämlich des Vaters. Und wo ist die? Wo ist die ganze Herrlichkeit des Alten Bundes? Wo ist die ganze Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes im Angesichte Jesu Christi? Das heißt, Gott der Vater, das ist unfassbar, hat seine ganze Herrlichkeit genommen, hat sie alle seinem Sohn gegeben und in ihm siehst du Gott den Vater seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist die perfekte Offenbarung des lebendigen Gottes. Warum lese ich Evangelien? Ich lese Evangelien nicht, dass ich ein bisschen theologisch nochmal drei Sachen mehr verstehe. Wenn ich die Evangelie lest, dann sehe ich Gott den Vater, wie er wäre, wenn er nicht Geist wäre, wenn er hier auf der Erde wäre, geoffenbart in seinem Sohn. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht die Wirklichkeit der Vater. Perfekteste Offenbarung, die wir sich überhaupt vorstellen können. Durch den Sohn. Römer 5, Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und die Gläubigen haben nicht nur die Herrlichkeit im Herzen, sie werden nicht nur die Herrlichkeit im tausendjährigen Reich der Person Jesu miterleben, sondern sie haben die Hoffnung auf eine unendliche Herrlichkeit, nämlich in Offenbarung 21, 22 beschrieben, da kommen wir dazu, wo wir dann im Himmel sein werden, für alle Zeiten, dort wird die Herrlichkeit und Normalzustand sein. Das ist nicht einmal mehr Licht, das brauchst du nicht mehr, weil die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Lammes diesen ganzen himmlischen Bereich so strahlend erleuchtet wird. Wir werden leben von diesem Licht der Welt, von dem, was hier der Vater uns durch den Sohn geschenkt hat, auch im Himmel. Und diese Herrlichkeit wird unser Normalzustand sein. Das ist das, wo wir drin leben. Wir müssen jetzt schon lernen, mit dem umzugehen. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Teuflische, dass eben aus dem Herzen der Menschen seit Adam und Eva die Herrlichkeit verschwunden ist durch den Sündenfall. Durch die Sünde, die ist weg und erst mit der Wiedergeburt kommt sie zurück. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habe ich da ein bisschen eine Macke. Aber ich kann nicht nur Bücher keine Eselsohren leiden, sondern wenn ich zum Beispiel irgendeine Salbe oder was kriege vom Doktor und da ist immer Häfele drin. Schon wunderbar, wenn die Salbe, wenn du den Deckel wegmachst, oder bei manchen sogar so, dass nicht einmal so ein Pappendeckel drauf ist, sondern du schraubst ab, was ist dann die Salbe? Wunderbar, maschinell geglättet, wie so ein Spiegel. Ist doch was Herrliches. Es tut doch richtig weh, wenn du da den Finger reinhängst, dass du es kaputt machst. Oder, ich weiß nicht, also mir geht's so. Du ahnst etwas, vielleicht duftet es ja auch, du ahnst etwas, das Säppchen ist doch wohl was Besonderes. Und letztendlich
ist die Wirkung dann doch wichtiger, nicht zerstörst du es irgendwie. Aber jetzt guck dir mal, wie dumm der Mensch ist. Selbst mit solchen Dingen, seien wir vorsichtig, geht er so vorsichtig um. Aber jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Mir ist das in den letzten Monaten auch eigentlich auch durch ein paar Niederlage bewusst geworden. Wenn diese Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ist, dann sollten wir uns scheuen, irgendeinen Dreck, ich lasse jetzt mal offen, was Dreck ist, Dreck in jeder Form. Das muss nicht einmal ein Dreck sein, den man äußerlich ansieht, dass er Dreck ist. Das kann auch ein sehr schöner Dreck sein. Das kann Dreck in jeder Form. Da müssen wir unsere Herzen hüten. Wenn dort die Herrlichkeit Gottes ist, müssen wir unsere Herzen vor jeder Form der Beschmutzung, auch der religiösen Beschmutzung, der weltlichen Beschmutzung, der sündhaften Beschmutzung hüten. Weil das ist was viel Kostbares wie meine kleine Salbe, die ist ja billig. Sondern das ist was viel Kostbares. In unser Herzen ist die Herrlichkeit Gottes durch Jesus Christus. Das ist die Schechina. Es muss klar sein, die Staat. Was ist es, wenn du morgens aufwachst und dir bewusst wirst, du bist ein elender Mensch, du hast ein Gefäß, und mein Gefäß wackelt auch manchmal. Heute war mein erster Arbeitstag, hier ist ein bisschen gewackelt, muss ich sagen, ich bin jetzt 9 Stunden Schlaf gewöhnt, jetzt habe ich plötzlich bloß noch 5 gehabt. Ne? Das wackelt schon einfach. Und dann merkst du einfach, dass das Gefäß nichts taugt, dass das verfällt, so wie die Bibel sagt, es verfällt Tag für Tag. Aber der innere Mensch wird erneuert, wenn du dir plötzlich bewusst bist. Aber innen drin ist die Herrlichkeit. Innen drin ist der Herr Jesus. Innen drin ist das, was Gott, der Vater, dem Menschen als Größtes geben konnte. Seinen Sohn, praktisch, ich sag's mal so, die Offenbarung Gottes des Vaters im Sohn, durch den Heiligen Geist, was in unserem Herzen drin ist, das Größte, was es gibt. Und wenn man das begreift, dann wird man etwas vorsichtiger, was man mit seinem Herz macht. Epheser 1, Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Es geht die Bibel sogar hin und betitelt Gott der Vater mit einem Titel und sagt, er ist letztendlich, und ich denke, es spielt eine große Rolle, er ist der Vater der Herrlichkeit. Das heißt, es ist die Herrlichkeit Gottes des Vaters, die vollständig, absolut, das heißt, die Fülle der Gottheit wohnt in Christus lebhaftig, in Christus gegeben hat. Und in der Person Jesu hast du alles, was der Vater hatte, alles. Die perfekteste Herrlichkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die Fülle der göttlichen Herrlichkeit ist in Christus, in der Person Jesu, uns zugänglich. Jetzt versteht ihr mal, wie ein Mensch letztendlich reagiert. Ich hab mich die Woche erwischt, wo ich an einem Punkt feig war. Dann bin ich direkt, du bist eigentlich ein Narr. Du hast sowas Kostbares, wieso bist du denn feig? Das Problem ist ganz einfach. Wir haben das Kostbare, was im Universum gibt, der Herr Jesus in unserem Herzen. Und das ist das, was Gott auch jetzt proklamiert in der Offenbarung. Er sagt, die Herrlichkeit. Wir haben die Herrlichkeit Gottes des Vaters im Angesicht Jesu Christi. Und das ist etwas, wo der Gläubige, wenn er das begreift, völlig anders lebt, weil er die Herrlichkeit hat. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wieder der gleiche Ausdruck. Er sagt hier, es ist ein Reichtum der Herrlichkeit, aber es ist ein Geheimnis. Warum? Weil man es nicht sieht. Das ist der ganze Grund. Man sieht es nicht. Warum sieht man es nicht? Weil das Reich Gottes heutzutage nur in seiner dritten Erscheinungsform da ist und nicht in der sichtbaren. Und wir sind jetzt in dem Kapitel 19 im Übergang. Darum bekommt nochmal diese Proklamation. Wir haben jetzt das Reich Gottes inwendig in uns und dann wird es sichtbar. Und jetzt sagt er ganz klar, es ist ein Geheimnis und zwar, wo ist es? Christus in euch. Das ist die Hoffnung der gesamten Herrlichkeit. Da Jesus in unserem Herzen, das ist das, was letztendlich Gott geben wollte. Und dort ist auch die Wurzel aller Herrlichkeit. Hebräer 1, 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das heißt, der Herr Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und der Ausdruck des seines Wesens. Da steht im Griechischen das Wort Charakter. Das heißt, er ist der, der die Herrlichkeit und den ganzen Charakter Gottes perfekt darstellt. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, es konzentriert sich alles auf den Herr Jesus. Und es ist so, wie der Wilhelm Busch gesagt hat. Wenn du Jesus siehst,
dann siehst du alles, was Gott hatte. Ohne Jesus würden wir gar nichts von Gott wissen. Das ist auch der Grund, warum die Religionen außerhalb der Person Jesu Christi so gräulich sind, so verrücktes Zeugs tun. Ist klar, weil sie haben keine Ahnung. Der Einzige, der im Schoß des Vaters war, der Einzige, der Gott geoffenbart ist, der Sohn. Und der ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er bringt seinen Charakter. Er zeigt das Ritterherz Gottes des Vaters. Er zeigt alles mit dem, was Gott, der Vater, diese elende, gefallene Menschheit trotz ihrer Verdorbtheit beglücken wollte, was er auch getan hat, in der Person Jesu. 1. Petrus 4, 14. Also steht jetzt überall, wo ich jetzt lese, steht im Griechischen das Wort Doxa. Das gleiche Wort wie im Alten Testament für die Wolke und Feuerse. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, der Geist Gottes ist der Geist der Herrlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wie der Heilige Geist in meinem Herzen ist, ist die Herrlichkeit da. In dem Moment, wie ich den Heiligen Geist betrübe, durch Sünde, durch Feigheit, durch Lauheit, durch ähnliche Dinge, ist automatisch die Herrlichkeit zurückgedrängt. Und was kommt, wenn die Herrlichkeit zurückgedrängt ist? Was ist denn noch in mir? Das, was der Paulus sagt. Nichts Gutes, Fleisch. Und das ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und das wird auch der Kampf sein für uns Gläubige in der Endzeit. In dieser, bis diese Erscheinung des Reiches Gottes für uns kommt, nämlich die Entrückung, bis man mit dem Herr Jesus in den Himmel geht, so lange werden wir kämpfen, ob dieser Einfluss dieser Welt, die Endzeit, ob die uns prägt oder die Herrlichkeit Gottes in uns. Wir kommen nachher zu einer ganz bedeutenden Bibelstelle, vielleicht einer der bedeutendsten, verstecktesten Bibelstelle der ganzen Bibel, die das auch nochmal erklärt. Aber hier sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt Halleluja. Das heißt, sie sagt, gelobt sei Gott für das Heil, die Errettung. Und die Errettung ist eine Person, nämlich der Herr Jesus. Zum Zweiten sagt sie, für die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist die Herrlichkeit Gottes des Vaters, die er auf seinen Sohn praktisch gelegt hat und die er perfekt bei uns offenbart. Und die in unserem Herzen drin ist, wenn wir es merken, wenn wir mitgehen, wenn wir den Weg Jesu Christi gehen. Und von daher, wenn Busch ist manchmal radikal gewesen, hat gesagt, wo sind die Gläubigen, denen aus jedem Knopfloch die Freude blitzt? Das heißt, wo diese Herrlichkeit durchkommt. Meistens merkst du nichts. Das ist ein Problem. Merkst du nichts. Warum denn nicht? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Da ist wie ein Schirm. Wenn du im Raum Licht hast und du machst die Türe zu, dann ist meistens so, dass du nur noch den Lichtschimmer siehst. Meistens ist die Herrlichkeit der Gläubigen mit einem etwas unangenehmeren Fleischmantel umgeben, das Problem. Und in dem Moment, wie man das Fleisch in den Tod Jesu Christi gibt, sich für mit Christus gekreuzigt hält und wirklich sein Haupt erhebt, ihn betrachtet, diese ganze Erlöserwahrheit annimmt, dann bricht die Herrlichkeit wieder durch. Und dann beginnt der Gläubige auch wieder von Jesus zu reden. Dann beginnt er wieder die Herrlichkeit auszustrahlen. Dann kommt's. Gut, wir müssen weiter. Eigentlich sollten wir den ganzen Abend bei der Herrlichkeit verweilen, aber da haben wir schon Zeit dazu. Offenbarung 19. Sie sagt dann weiter die Bibel, nicht nur dass der Lobpreis Gottes erschallt für das Heil und für die Herrlichkeit, sondern auch für die Ehre und die Macht. Da steht eigentlich in Wirklichkeit Kraft. Und zwar die Ehre, das bedeutet, das ist ein hochinteressantes Wort, das bedeutet nicht nur Würde und Ehre, sondern auch Wert, Preis und Bezahlung. Jetzt kommen wir plötzlich zurück zu einem ganz anderen Gedanke, den man gar nicht sieht auf den ersten Blick. 1. Korinther 6, Vers 20. Ist also jetzt eins dieser berühmten Worte mit Doppelbedeutung. Und zwar, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Da steht das gleiche Wort für das teuer erkauft. Also in dieser Konstruktion ist das auch drinne. Dieses Ehre. Das heißt, es geht hier immer nur, es ist nicht nur letztendlich die Rettung da und die Herrlichkeit, sondern es ist auch der Kaufpreis da. Und das ist die Ehre. Das ist das, für das Gott geehrt wird, für den Kaufpreis. Was ist der Kaufpreis? Also haben wir eine Lösung durch sein Blut. Das vergossene Blut ist der Kaufpreis und der ist da. Und der nächste Bibelstelle, 1. Korinther 7, 23, wieder der Ausdruck ist enthalten in der Konstruktion. Dort heißt es, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven der Menschen. Das ist genau wie das Gleiche. Unsere Erkaufung, das heißt unsere Erlösung durch Jesu Blut, das ist unsere Ehre. Mit was rühme ich mich? Was sage ich? Was ist der Unterschied von mir und einem Weltmensch? Eigentlich keiner. Mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass teilweise vom Edlen, ich sage jetzt ausdrücklich, vom Edlen des Wortschatzes her, meine hochstudierte und hochanständige und hochbürgerliche Kollegen manchmal weniger Gassensprache haben wie ich. Wie da kommt beim Messer und denkt, eigentlich ist es Schande, eigentlich müssen die gehobenere Sprache haben. Aber der Unterschied ist ganz einfach. Ich bin ein grober erlöster Glutz. Aber das, was erlöst ist, letztendlich, das ist geschehen, wenn ich teuer erkauft bin. Und der ganze Unterschied zu meinen Kollegen ist letztendlich nur, dass ich teuer erkauft bin. Ich habe festgestellt, habe eine Kollegin, die Zeugin Jehovas, die war heute wieder dabei. Ich habe festgestellt, dass die Zeugin Jehovas teilweise die anständigsten Leute im bürgerlichen Lager stellen, weit und breit. Und trotzdem sind sie nicht erlöst, weil sie Jesus und sein Blut nicht kennen. Aber da siehst du, was ist meine Ehre? Nicht, dass ich anständig bin, dass ich besser bin wie meine Kollegen. Ich bin jetzt geheiligter wie du. Ich habe schon 10 Jahre keinen krummen Gedanken mehr gehabt. Jonathan Paul, der Gründer der Pfingstbewegung, man sagt ihm ja noch, dass er mal zu seinen Brüdern gesagt hat, Brüder, 6 Jahre habe ich den alten Adam nicht mehr gesehen. So ist ja der Mensch, wenn er religiös wird. Na, die Brüder grinst, haben gesagt, aber mir.
Umso mehr, glaube ich.
Ja. Michi hat recht, je frömmer du wirst, je mehr kommt der Alte nämlich raus, weil der alte Adam ist fromm. Habe ich alle nicht erkannt. Man muss es einfach nüchtern sehen. Wir haben das Problem, dass wir letztendlich nur begnadigte Sünder sind. Und unsere Ehre ist, dass wir teuer erkauft sind, dass es Blut Jesu ist. Offenbarung 4,9. Wir die Ehre. Aber jetzt geht es über in die andere Bedeutung in den Lobpreis. Dort heißt es, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, jetzt wird Gott angebetet im Himmel, und zwar mit Herrlichkeit, Ehre und Dank. Und Ehre ist Anbetung, das sehen wir dann ja in Offenbarung 5, für die Erlösung durch Jesu Blut. Für was soll ich Gott anbeten? Ich bete Gott, der Vater, an für das, dass er seinen Sohn gesandt hat, um mich, elende Sünder, mit seinem kostbaren und teuren Blut zu erlösen. Das ist diese Ehre, die ein Gläubiger hat. Und das, jetzt sagt ihr in der Proklamation, bevor das tausendjährige Reich beginnt, bevor die sichtbare Wiederkunft Jesu kommt, gelobt wird Gott für das Heil, für die Herrlichkeit und für die Ehre, nämlich für der Erlösung durch Jesu Blut für diesen teuren Kaufpreis. Und dann in Vers 11 kommt nochmals dieser Dreiklang, da heißt es, würdig bist du, Herr, oder du, o Herr, zu empfangen, die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht, da steht wieder Kraft. Das ist wieder das, was jetzt bei uns auch ist. Da ist bis auf Errettung, weil das ist hier kein Thema. Die kommt erst praktisch im nächsten Kapitel, darum fällt es hier. Aber das ist das, für was Gott angebetet hat. Und das ist das, was den Gläubigen prägen soll. Das ist das, was Gott den Gläubigen gibt. Das ist nochmal wie eine Zusammenfassung. Und wenn die Gläubigen das nicht begreifen, wie wertvoll ihre Rettung ist, dass die Herrlichkeit Gottes da ist, dass ihre ganze Ehre dieser Kaufpreis ist, die Erlösung durch Jesu Blut, dann wird der Gläubige in den Niederungen leben. Und je mehr er in der Niederung lebt, je mehr wird ihn diese Welt, dieses antichristliche Reich, dieser antichristliche Geist infizieren. Je mehr wird das Fleisch überhand nehmen, je weniger wirst du die Herrlichkeit sehen. Das ist ein Problem. Wir müssen lernen, in dieser Herrlichkeit Gottes zu leben, in diesen Dingen, die der Sohn für uns erkauft hat. Und das nächste Wort ist ja, hier steht Macht. Der alte Schlachter war besser mit Kraft, das heißt in Wirklichkeit Kraft. Das ist das Wort Dynamis. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist genau das. Ich lese Offenbarung 15,8. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für die Gläubiger. Wenn ich erlöst bin, wenn ich das Heil habe, dann ist die Herrlichkeit da, dann ist die Ehre Gottes da, nämlich die Erlösung durch Jesu Blut. Und dann ist logischerweise im Tempel Gottes auch das vierte da, nämlich Kraft. Wir brauchen nicht, um Kraft zu beten. Der Gläubige hat automatisch, wenn er vor Gott richtig steht, Fülle von Kraft, das ist der Normalzustand. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. In der Sekunde, als der Jesus meine Sünde vergeben hat, kam Kraft in mich. Ich habe mich oft gewundert, nachdem ich bekehrt war, woher ich den Mut hatte, so anzugreifen. Natürlich war es hirnlos. Die meisten Frischbekehrten sind ein bisschen hirnlos. Nur ein bisschen. Aber manchmal bist du dann in deinem Überschwang, bist du einfach nicht vernünftig. Aber Gott schützt die Gläubigen. Ich habe schon oft überlegt, dass mein Chef mich damals nicht rausgeschmissen hat. Das wundert mich heute noch. Ich bin zu meiner Kollegin hingegangen, die haben gesagt, warum gehst du nicht mit uns jetzt zum Betriebseinkehrer? Da bin ich in meiner Naivität hingegangen, das würde ich heute nie machen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, in Sprüche 1, Vers, glaube ich, 11 ist es, habe drauf gezeigt, habe gesagt, guck, da steht's, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Sodass du, Sünder, lockst mich jetzt und ich folge dir nicht. Dass ich mich nicht verhauen, halt war alles. Aber da ist was dran, du hast Kraft, du hast von der Wiedergeburt an Kraft. Wenn ein Gläubiger keine Kraft hat, behaupte ich einfach, dann ist die Kraft genauso verdeckt wie die Herrlichkeit. Dann ist die Person Jesu, dann ist die Errettung, dann ist alles verdeckt, das Blut, die Ehre des Gläubigen, sei Ehre, die Erlösung durch Jesu Blut, ist alles verdeckt. Und darum programmiert das nochmals, dass die Gläubige klar ist, um das geht es letztendlich. Römer 1, 16. Selbst hier wird es ganz klar nochmals gesagt, denn es ist Gottes Kraft für jeden zur Rettung, der glaubt. Das heißt, das Evangelium hat in sich durch den Heiligen Geist Kraft. Jetzt geht die Bibel hin und erklärt es nochmals, wie es wirkt. 1. Korinther 2, Vers 4. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in Worten, in überredeten Worten menschlicher Weisung, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und wenn der Heilige Geist wirkt, zum Beispiel an der Wortverkündigung, oder wenn man Zeugnis gibt, dann hat es Kraft. Es hat einfach Kraft, schlägt durch. Das kann sie nicht verhindern. Wenn es nicht durchschlägt, man muss sagen, warum? Warum? Evangelisation auch ein Problem. Oft musst du zuerst später wissen, herzlich offen. Ich habe schon oft evangelisiert bei Leuten, die waren gar nicht offen. Ich hab aber an einer Stelle evangelisiert, wo es Gottes gar nicht wollte. Oft musst du warten, bis sagen, halt, zeig es mir. Wenn du dann, du bist mit Gott in Ordnung, du bist bereit, Zeugnis zu geben und du betest und dann wird dir plötzlich klar, rede mit dem, dann schlägt es durch bis in die letzte Tiefe des Herzens. Dann ist die Stunde Gottes. Das ist oft so fleischliche Art. Aber es ist Kraft da, ich möchte es betonen. 1. Korinther 4, 20. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Frage, wo ist heute in der dritten Erscheinungsform des Reich Gottes? Inwendig in uns, in unser Herzen. Also was ist da, wenn das Reich Gottes in sich Kraft ist? Also ist Kraft da. Kraft zum Sieg über Sünde, Kraft zum Zeugnis für den Herr Jesus, Kraft zum Überwinden, ist alles da. Ich möchte nochmal betonen, was hier praktisch mit Halleluja, mit Gelobt sei Gott dargestellt wird, ist Realität. Es ist nicht was, wo wir darum beten müssen. Das ist da, per se stehen. Hebräer 2, 4, wo ich lese, Zeichen, Wunder und Kräfte, es hatte zugehört zur Apostelzeit. Hebräer 7, 16 sagt, die Kraft des ewigen Lebens, das ewige Leben in sich hat diese Kraft, ist eine Quelle der Kraft. Leser Petrus 1, Vers 5, das spielt wieder eine Rolle für unsere Endzeitbetrachtung. Wir sind ja Mitte hier in der Endzeitbetrachtung. 1. Petrus 1, Vers 5. Dort sagt nämlich die Bibel etwas Hochinteressantes. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das heißt zu der Errettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das heißt, offenbart zu werden, sichtbar zu werden, nämlich auf der Erde, wenn der Herr Jesus sichtbar da ist mit seinen Heiligen. Aber hier sagt die Bibel nochmal was ganz Klares. Die Kraft wird bewahren. Das heißt, wenn ich in der Kraft des Heiligen Geistes lebe, wenn diese Herrlichkeit Gottes da ist, wenn dieser Kaufpreis meine einzige Ehre ist und wenn die Errettung etwas Strahlendes in meinem Herzen ist, dann werde ich Kraft haben, ist gar keine Frage. Das ist dann da, das ist Realität, das ist der Normalzustand. 2. Petrus 1, Vers 3 ist nochmal die Zusammenfassung praktisch, was das bedeutet, praktisch. Und ich denke, dass das eine ganz entscheidende Sache ist. Dort heißt nämlich, da seine göttliche Kraft, das heißt, die ist jetzt da, uns alles, was zum Leben, da steht Zoe, das heißt zum wirklichen Leben, was wirklich das Leben ausmacht, und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat.
Das heißt, es ist alles da. Das Problem ist bloß, dass der Gläubige oft keine Erkenntnis darüber hat, dass er es nicht begreift, dass er in der Niederung lebt, obwohl er in der Herrlichkeit leben könnte. Die Bibel sagt, hier ist alles da. Ich und du, wir haben alles, was wir brauchen. Zum Leben, zum Sterben, zum Überwinden, um Sieg zu haben, um mit jeder Situation fertig zu werden. Jeder. Egal was das ist. Wir können alles überwinden, weil alles da ist. Es ist Rettung da. Es ist Herrlichkeit. Die Wolke und Feuersäule ist in unserem Herzen. Es ist die Ehre da. Das, was unsere wirkliche Ehre ist. Der große Kaufpreis, die Erlösung durch Jesu Blut. Und es ist Kraft da. Kraft ohne Ende. Und, ja, ja. Kein Problem. Müssen wir nochmal Fenster zu machen? Ja, ja. Aber ich möchte etwas nicht verhehlen, was man einfach aussehen muss. In Matthäus 6, Vers 13, das Vaterunser, ihr kennt ja alle den Schluss vom Vaterunser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Merkt ihr was? Reich, Kraft, Herrlichkeit, denn das Vaterunser kann man nämlich auch anders lesen, Heilsgeschichte. Was sagt er denn? Was gehört Gott? Das ist, unser Thema ist doch Gott gehören. Und da wird dort aufgelistet. Und das ist genau das, was Vaterunser sagt. Denn dein ist das Reich Gottes, die Kraft und die Herrlichkeit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Alles gehört Gott. Ich habe nichts. Ich kann mich nicht anstrengen. Ich brauche mich auch nicht anstrengen. Es ist da. Es gehört Gott. Der Herr Jesus hat es mir erworben. Für Gott, der Vater. Es wurde mir geschenkt als Gnade geschenkt. Es ist da in meinem Herzen. Ich muss es nur benutzen. Aber es kommt nicht von mir. Ich brauche mich nicht anstrengen. Es kommt von allein. Ganz von allein, ohne dass ich was mache. Sobald ich in der richtigen Stellung bin. Jetzt geht die Bibel weiter und betont nochmals, bevor nämlich letztendlich ein Teil von diesem endzeitlichen Szenario lebendig in den Feuersee geworfen wird. Bevor hier bereits Gerichte beginnen, wo praktisch die Hölle schon benutzt wird. Und die Hölle ist ein Feuersee. Jetzt heißt es hier, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Also sie sagt jetzt nicht nur, praktisch, es ist alles da von der Erlösung her, sondern sie sagt praktisch, Gott macht keine Fehler, Gott hat alles richtig gemacht, auch das, was sich hier in der Endzeit abspielt, ist richtig. Wisst ihr, und das zu glauben, ist manchmal ganz schön schwer. Die Millionen Tote der Weltkriege waren richtig. Das müssen wir zuerst schon mal akzeptieren. Seine Gerichte sind wahrhaftig. Gott macht keine Fehler. Wenn Gott ganze Völker auslöscht, wenn Gott Millionen von Menschen sterben lässt in Kriege, dann ist es die Folge der Sünde. Wenn sie Gottes Angesicht gelästert haben, und wir werden das noch zweimal erleben, dass Gott zuschlagen wird. Und wenn jetzt ein Krieg wieder vor der Tür steht, man wartet ja alles wartet auf den Dritten Weltkrieg, auch mit dem Saddam Hussein, was hier mit dem Ding passiert. Und ihr wisst ja, wo der Dritte Weltkrieg beginnt. Habt ihr es vergessen? Offenbarung 9 zwischen Euphrat und Tigris. Ich will es nicht prophetisch sagen, bloß ist auffällig. Und man muss einzig bewusst sein und vergegenwärtigen. Die Gerichte Gottes sind richtig. Und wir Gläubige müssen da uneingeschränkt dazu stehen. Ich möchte es nur kurz anreißen. Die Bibel betont die Offenbarung 16,7, dass er der gerechte Richter ist. Das heißt, Gott hat Recht, er tut es zu Recht. Und das ist für uns wichtig. Wenn jetzt je bei uns ein Elend über uns noch kommen würde vor der Entrückung, wenn vor der Entrückung je ein Krieg auf Deutschland treffen würde, wenn Hunger, Not, Tod und vielleicht auch unsere Reihe gelichtet werden durch Verfolgung, durch alles Mögliche, und wenn diese bösen Dinge passieren würden, dann ist es trotzdem richtig, weil die Gerichte Gottes die Erde treffen müssen, steht in der Bibel, weil sonst die Erde keine Gerechtigkeit lernt. Gott muss um seine Gerechtigkeit willen diese Erde strafen. Die Bibel sagt ganz klar, er straft sie. Römer 2, Vers 3 sagt, es gibt keinen drinnen aus diesem Gericht. Das heißt, das, was die Bibel immer wieder sagt, eile, rette deine Seele, fliehe aus Babylon, das heißt, das ist das, was man Menschen der guten Willen sich sagen kann. Du musst dich bekehren, du musst gerettet werden, in dem Sinn, dass du diesem Zorn entfliehst. Dann kannst du ihn drinnen. Ob du dein Leben bleibst oder ob du stirbst, das weiß ich nicht, das ist ja egal. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Da habe ich auch gewusst, wo der amerikanische Präsident steht. Da gibt es eine Frau, die hat Faye Tucker geheißen. Tucker geschrieben. Und die Frau, die war eine Mörderin im Drogenrausch. Die junge Frau, die hat im Drogenrausch zwei Menschen umgebracht. Also in Deutschland wäre sie wahrscheinlich wegen Unzurechnungsfähigkeit mit einer kleinen Strafe weggekommen. Vermutlich, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie Menschen umgebracht. Dann hat sie sich im Gefängnis, ich glaube 9 Jahre im Gefängnis, hat sich radikal bekehrt. Die hat sich sowas von radikal bekehrt, dass das ganze Gefängnis evangelisiert hat. Das war ein Säge für das ganze Gefängnis. Das war eine Frau mit so einer Sägenspur, die kann man sich nicht vorstellen. Und trotzdem hat der Bush angeordnet, dass sie hingerichtet wurde als Gouverneur. Alle Gnadengesuche wurden abgelehnt. Und die Frau musste dann sterben. Die ist dann gestorben, der Giftspritze. Und das meine ich, was hier ist, wir sind vom Zorn Gottes gerettet. Aber wir sind oft vom Gericht oder vom Zorn der Menschen nicht gerettet. Erst in der Ewigkeit werden wir sehen, warum Gott sowas zulässt. Aber es ist einfach so, wir sind gerettet vom unsichtbaren, jetzt noch unsichtbaren Zorn Gottes, der dann einmal in der Hölle auflodert. Wir sind vor der Verdammnis gerettet. Aber das heißt nicht, dass wir hier wegkommen. Das heißt, dass wir ungeschoren davonkommen. Es kann sein, wenn Deutschland gerichtet wird, dann sind wir, wenn wir Deutsche sind, eben dabei. Matthäus 23, 33. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Die Hölle ist ein Gericht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Bibel beschreibt die Hölle nicht besonders gut. Sie sagt bloß, die Hölle ist ein Feuer, das Gott der Vater selber angezündet hat mit seinem Atem. Aber die Bibel sagt, es ist ein Gericht. Die Römer 11, 33 sagt die Bibel, die Gerichte Gottes sind unausforschlich. Aber wie er mit den Menschen im Gericht und in der Gnade umgeht, ist unausforschlich. Aber sie betont wieder im Jesaja 45, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und vielleicht die entscheidende Sache für uns Gläubige, Römer 5, Vers 18. Also wie es nun durch die Übertretung des einen zur Verurteilung oder Verdammnis, übrigens Verdammnis ist ein altdeutsches Wort und bedeutet nur Verurteilung, ist also das Gleiche, zur Verurteilung aller Menschen kam, so kommt es auch durch das gerechte Tun des einen für alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Das heißt, er letztendlich trägt das Gericht für uns persönlich. Und die Gerichte Gottes sind wahrhaftig. Also man muss sich in der Endzeit das einfach vergegenwärtigen. Wir haben uns heute auch überlegt. Heute ist der 11. Ich fahre mit dem Zug nach Stuttgart. In Stuttgart sitzt relativ viel Militär, Amerikaner, Heidelberg, das ist alles da rum. Wenn da jemand, was ich da alles zusammenbombt, ja, weißt du, ob es dich nicht trifft? Das weißt du nicht. Weißt du nie. Das ist Gottes Sache. Aber wir sind bewahrt vom Zorn Gottes. Für die Ewigkeit, das ist entscheidend. Bloß für die Erde haben wir keine Garantie. Darum ist wichtig, da haben wir uns darauf vorbereitet und auch damit wappnet, wenn die Endzeit je Gerichte Gottes erfordert und Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit auch unsere Landstriche richtet, dann kann es sein, wir werden da davon betroffen. Vom Zweiten Weltkrieg, da hat es viele Gläubige getroffen. Da sind auch Gläubige gestorben an der Front. Da sind auch Gläubige hier im Bombenhagel umgekommen. Das ist alles passiert. Manche haben überlebt. Mit uns bloß bewusst sei, die Gerichte Gottes, und das betont hier die Offenbarung nochmal, sie sind gerecht. Und jetzt erklärt sie, Offenbarung 19, im nächsten Vers, erklärt sie etwas. Sie sagt, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, und er hat die Hure gerichtet, welche die Erde verderbte, mit ihrer Unzucht hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und die haben wir alle studiert, die Verse. Das heißt, er rächt sich an dieser Hure, an dieser abgefallenen Christenheit, an dieser Weltreligion, die entstehen wird. Das heißt, Gott rächt sich an denen nochmal. Wir wollen uns nicht rächen. Ein Gläubiger rächt sich nicht. Ein Gläubiger überlässt das Gericht immer Gottes, aber Gott wird sie furchtbar richten. Und er betont nochmal, Halleluja, jetzt kommt wieder. Und das ist jetzt ein Gedanke, den muss man sich zuerst gewöhnen. Er sagt, lobt Gott dafür, also das heißt, betet Gott dafür an, dass er das Heil, die Herrlichkeit, die Ehre und die Kraft gegeben hat. Das verstehen wir, für das Gott zu anbeten. Jetzt sagt er wieder Halleluja. Das heißt zu Deutsch, lobt Gott. Das ist eine Aufforderung. Lobt Gott für was? Dass der Rauch ihre Qual, oder dass ihr Rauch, Qual schon wieder, aber dass ihr Rauch aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, dass Gott die Hure richtet. Wir sollen Gott auch loben für seine Gerichte, selbst wenn es vielleicht für uns unangenehm ist. Wir sollen Gott loben für die Gerichte. Und der Rauch steigt auf in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und jetzt sehen wir in Vers 4, und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder, beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und Amen heißt ganz einfach, es ist auch so ein Floskel, man sagt Amen. Man weiß als Deutscher maximal noch, dass Amen ein Gebet beschließt. Aber Amen ist eine Zustimmung. Das ist praktisch das Ende von einem Gebet, wo jemand sagt, wenn man das übersetzt ins Deutsche, heißt es sei so. Oder so sei es. Dass ich sage, Herr, und ich bete und schließe mein Gebet ab, indem ich sage Amen, dann meine ich, so sei es. Ich betone nochmals, dass ich das wirklich gemeint habe, was ich sage. Wer sagt jetzt Amen, so sei es? Dann sagt er nochmals, Halleluja, dafür sei Gott gelobt. Für die Errettung von uns persönlich und von das Gericht über die Gottlosigkeit. Das muss man einfach sagen, man muss denken, wie Gott denkt. Man darf nie humanistisch denken. Die Gefahr ist riesengroß, dass man wie ein Humanist denkt. Ich denke, dass der Wilhelm Busch da weniger Probleme hatte, weil er hatte mal gesagt, in einem seiner Bücher, also hat Gott die Welt geliebt. Dann hat er abgebrochen, hat gesagt, ich hätte sie nicht geliebt, ich hätte die Eisenbahnschiene genommen und reingeschlagen. Das heißt, er hat das Elend dieser Menschen gesehen, er hat gesehen, was der Mensch für ein verstockter Sünder ist. Und wir müssen Gott auch loben für das, was er gerichtet tut. Wir dürfen nicht mit einem heimlichen, weinenden Auge humanistisch sein, wie die Französische Revolution, und dann letztendlich noch sagen, ach, wenn wir an Gottes Stelle wären, hätten wir nicht gerichtet. Sondern die Bibel fordert das Gericht. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte, und die er ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Anbetung Gottes, Gott zu loben und zu preisen, ist was Normales. Ich habe die Stelle aufgeschrieben in Apostelgeschichte 16, 25. Ihr wisst, was in Paulus passiert ist in Philippi. Er wurde ausgepeitscht, das ist relativ unangenehm, vor allem mit römischen Peitschen. Die waren nämlich nicht nur aus Leder, sondern teilweise noch ein Stückchen drin gehabt. Die waren also sehr unangenehm. Da ist das Blut reichlich geflossen, der war jetzt ziemlich lädiert, körperlich, dann hat man noch in der Block geschlossen. Man denkt ja immer, wenn man ausgepeitscht wird, du bist halb tot, halb wund, da könntest du liegen, und er durfte nicht einmal liegen, er musste sitzen im Block, unendliche Schmerzen. Und jetzt sieht man etwas, was war dann das Wesen Gottes, wo Gott dann auch eingegriffen hat? Paulus hat gelobt und gepriesen. Und hier sagt sie, und hier, es ist an der richtigen Stelle, im Übergang vom Reich Gottes, er betont nochmals, das ist das Wesen der Gläubigen. Dass sie Gott lobt für die Errettung und für die ganze Herrlichkeit der Erlösung, für die Gerichte. Und es gehört zum Wesen der Gemeinde, dass sie anbetet. Und bei Paulus ging es immerhin bis Mitternacht. Das kann man jetzt schattenbildlich deuten. Auf dem Höhepunkt hat ich drin den Lobpreis ausgebrochen, wo es am schlechtesten ging. Je schlechter es einem Gläubigen geht, je mehr soll er Lobpreisen. Das ist die eine Seite. Man kann aber auch sagen, er hat bis Mitternacht gebraucht, bis er es konnte. Das vermute ich. Er hat bis Mitternacht gebraucht, bis er in der Lage war, Gott zu anbeten. Und wir steuern, wisst ihr, wo wir hinsteuern? Oh, hat er geschrieben. Ja, man hat hinter vielleicht nochmal ein Fenster oder ein bisschen auf das Licht besser. Und wir steuern auf die Mitternacht zu. Mitternacht ist auf der Welt nur, gibt es ein Buch. Wir gehen auf die Mitternacht zu. Zur Mitternacht wird der Sohn Gottes wiederkommen. Und dann ist es umso wichtiger, dass die Gläubigen lernen, mit Gott zu leben, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen für die große Erlösung, für seine Gerichte. Das heißt, sich nicht um die Welt zu drehen, um den Dreck da draußen, sondern sich um Gott zu drehen, um seinen Ratschluss, um den Ratschluss der Ewigkeit, um auch seine Herrlichkeit. Und die Bibel sagt nochmal was, die ihr ihn fürchtet. Wenn man Gott nämlich wirklich fürchtet, dann geht man so vor. Und in der Furcht Gottes, da liegt die Wurzel. Psalm 34, der große Psalm nur über Gottes Furcht. Und hier haben wir Offenbarung 15, Vers 4, kennt ihr nachschlagen, die ganze Stelle, wo es darum geht, Gott wirklich zu fürchten, wenn man Gott wirklich fürchtet. Nochmal Wilhelm Busch. Er hatte mal zu jemandem gesagt, der mit ihm diskutieren wollte über Gott, wie hätte er dann mit Freude diskutiert? Da haben wir auch überlegt, mit Freude diskutiert. Freust dich ja, wenn sich jemand für Gott interessiert. Das sagt der Wilhelm Busch zu ihm. Haben Sie je Angst gehabt vor Gott? Sagt er, nein. Sagt er, rede ich mit Ihnen nicht über Gott. Er sagt, Sie müssen zuerst Angst vor Gott haben, dann können wir über Gott reden. Du musst zuerst vor dem lebendigen, heiligen Gott erschrecken für seine Heiligkeit, für seine Gerichte. Dann letztendlich kannst du über Gott reden. Und da wird es nochmal betont. Die wahre Gläubige fürchtet Gott, sie haben Angst zu sündigen, sie haben Angst, Gott zu betrüben, der Heilige Geist. Sie haben eine gewisse Angst vor Gott und die bleibt, auch nach der Bekehrung, zum Normalzustand. Jetzt erklärt er nochmal Vers 6. Der hörte etwas wie die Stimme, und jetzt erklärt er es praktisch das Rauschen einer großen Menge vieler Wasser. Beide sind Bilder für Volksmenge, also für Masse. Starke Donner, das deutet immer darauf hin, wenn die Donner und die Zeichen wiederkommen, dass es heil zu Israel geht, Offenbarung 11. Und wieder kommt das Halleluja. Dafür ist Gott zu loben, praktisch immer für den Vorspann. Und jetzt erklärt sie nochmals und sagt, Halleluja. Also wieder, immer Halleluja, ist eine Aufforderung zu entbeten. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und das ist jetzt das, was die Bibel hier meint. Jetzt kommt das Rauschen großer Wasser. Jetzt kommen die starken Donner. Das heißt, jetzt kommt Gott plötzlich, indem das Reich Gottes sichtbar wird, für die Masse der überlebenden Menschheit, für die große Wasser, wird plötzlich das Heil sichtbar. Da wird plötzlich das Reich Gottes sichtbar und der Donner erschallt. Das heißt, das Heil geht wieder zu Israel. Das sieht man hier an diesem Vorspann. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, es ist der Herr, Gott, der Allmächtige, und jetzt hat er die Königsherrschaft angetreten. So, jetzt wird sie praktisch sichtbar. Jetzt bricht sie hervor. Jetzt sind sie nicht mehr inwendig in uns, jetzt wird sie sichtbar. Und das ist hier nochmal, das ist wie eine Proklamation, ein Vorspann, eine Ankündigung, bevor es passiert. Und wiederum sagt die Bibel, wir sollen Gott dafür anbeten. Und jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Hast du je Gott dafür anbetet, dass er diese elende Welt so strafen wird, dass die Hälfte der Menschheit stirbt und dass Gott dann das tausendjährige Reich aufrichten wird, dass er die Königsherrschaft antritt, dass alles sichtbar wird? Wir Gläubigen, da denkst du ja nicht dran. Die Bibel genau genug liest. Aber das Halleluja heißt immer nur eine Aufforderung anzubeten. Und da sagt sie ganz klar, man soll Gott für das anbeten. Er hat die Königsherrschaft angetreten. Er ist der Herr, Herrschaft. Er ist Gott, letzte Instanz. Und er ist der Allmächtige. Also der kontrolliert alles. Und das ist ein entscheidender Punkt. Ich habe mal überlegt, beruflich, mir haben jetzt einen Vertrag vorgelegt, wo ich unterschreiben sollte. Wenn ich den so liest, siehst du nur Vorteile. Aber ich bin halt dumm. Von dem her, und zwar jetzt nicht dumm im Sinne von Wirtschaft. Die Wirtschaft kenne ich. Die Wirtschaft ist immer gleich. Es hat immer zwei Seiten. Irgendwo ist ein Haken dabei. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Es gibt keine einseitig gute Dinge, sondern es ist immer ein Haken dabei. Habe ich mir auch überlegt. Und ich sage, es ist völlig wurscht. Ich sage, ob du unterschreibst oder nicht unterschreibst, du bist in des Herren Hand. Es wird das passieren, was Gott will. Fertig. Und das ist ganz entscheidend. Alles, was auch hier in der Endwelt passiert, alles, was im Gericht über diese Erde geht, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Was mir passiert, entscheidet er. Für mich ist wichtig, dass die Erlösung da ist, die Rettung, dass die Herrlichkeit Gottes da ist, dass die Ehre Gottes da ist, vergossene Blut, dass die Kraft Gottes da ist, dass ich in der Anbetung Gottes bin für seine Gerichte, für alles, was er tut, und dass ich auf der Seite Gottes auch wesensmäßig bin und mitgehe in diesem Ratschluss der Ewigkeit. Das ist ja das Reich Gottes Begriff, sicher eine ganz wichtige Sache. Und jetzt geht die Bibel sogar so weit und sagt, jetzt ihr Gläubige, was sollen wir tun? Sollen wir jetzt Angst kriegen? Wenn der Weltkrieg kommt, sollen wir Angst kriegen wegen unserer Kinder, sollen wir Angst kriegen, dass was passiert. Was sagt er? Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Jetzt erklärt er etwas. Denn da steht etwas bevor. Da steht etwas bevor. Wir sollen fröhlich sein. Die Hochzeit des Lammes steht bevor. Das heißt, Hochzeit heißt Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Das sind zwei laut Bibel untrennbar verbunden und leben dann zusammen. Das heißt, das steht bevor für die Gläubigen. Das heißt, die Hochzeit des Lammes ist die Tür für die Ewigkeit, wo man dann ohne Tränen, weil nämlich Gott der Vater unsere Tränen abwischen wird, in der Ewigkeit seine Werte. Jetzt sagt er, gebt ihm die Ehre, das heißt, freut euch, frohlockt, seid wie kleine Kinder und freut euch, dass das nahe bevor ist, wie der Herr Jesus gesagt hat, erhebet eure Häupter, wenn ihr das alles seht, dass dann am Schluss von dem ganzen Elend eine herrliche Zeit da bricht, wo praktisch eingeleitet wird durch die Hochzeit des Lammes. Und jetzt kommt die alte Frage, was ist die Hochzeit des Lammes? Ich habe mal die Russlanddeutsche etwas schockiert, Geschwister. Die haben mir gesagt, ja, der Bruder Fokin sagt, die Hochzeit des Lammes, die Braut ist Israel und die Gemeinde ist letztendlich
nicht die Braut, sondern es sind bloß die Gäste beim Hochzeitsmahl. Und hat sie mich gefragt, was ich meine. Und habe ich gesagt, ja, wisst ihr, das Ding ist relativ einfach. Habe ich gesagt, habt ihr je gelesen, dass Gott Israel den Scheidebrief gegeben hat? Steht in der Bibel. Gott hat Israel den Scheidebrief gegeben und hat die Gemeinde erwählt. Israel hat das Heil verworfen. Es hat genau den Teil, der die Brauteigenschaft Jesu betrifft, verworfen. Israel war ich selber schuld zu dem Punkt. Es hat einen Teil seiner herrlichen Güter hat es verschenkt. Und ich denke auch, ich habe auch darum keinen großen Akzent drauf, man braucht sich nicht verrückt machen. Matthäus 22. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wisst ihr, wo die Hochzeit des Lammes steht in der Bibel? Wo steht sie denn? In den Lehrbriefen. Wo steht die Hochzeit des Lammes in den Lehrbriefen des Paulus? Wo handelt Paulus die Hochzeit des Lammes ab? Wisst ihr wo? Nirgends. Ist nur Bild. Ist genauso Bild wie das Haupt und der Leib. Genauso Bild wie die Rettungsarche. So ist Braut, Bräutigam ist genauso Bild. Hohelied zum Beispiel schattet das wunderbar vor. Und der Jesus hat es immer in der Regel vom Hochzeitsmahl als Gleichnis benutzt mit Braut und Bräutigam. Matthäus 22, er erklärt hier und sagt, ein König wollte seinem Sohn eine Hochzeit machen. Gott, der Vater, macht seinem Sohn Hochzeit. Und dann erklärt er, dass ein Teil nicht kommen wollte. Zum Beispiel gerade Israel wollte nicht kommen. Und dann heißt es ja an anderer Stelle, geht an die Hecke und Zäune, nämlich zu den Heiden und holt sie. Weil es ist alles bereit, es ist ein perfektes, vollkommenes Opfer da. Und letztendlich sagt er dann, Gericht über alle die, die nicht kommen wollten. Da brachte jene um. Und dann sagt er, und jetzt lade zur Hochzeit. Und dann beginnt die Hochzeit und hätte hier vielleicht noch ein paar Vers dazu schreiben sollen, weil am Schluss kommt die entscheidende Sache. Und das ist das Entscheidende für mich und für dich. Wisst ihr, bei der Hochzeit des Lammes, da wird es etwas geben. Und zwar egal, wer bei der Hochzeit ist, es werden nur Gäste geduldet bei dieser Hochzeit, die ein bestimmtes Merkmal haben. Und dieses Merkmal, das ist das, was ich und du brauchen. Wenn wir das haben, dann ist alles okay. Wenn wir aber das nicht haben, dann ist aus. So, das steht in Matthäus 22, jetzt kommen Sie gleich merken, 2:2:1:1. Als aber der König hineinging zu dieser Hochzeit, um die Gäste zu besehen, sah er einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Letztendlich lehrt die Bibel, dass wir das Kleid der Gerechtigkeit, dieses hochzeitliche Kleid tragen müssen. Das ist die Bedingung, dass man bei dieser Hochzeit angesehen und willkommen ist, egal was jetzt ist. Ihr kennt das Gleichnis von der klugen Jungfrau, dort ist der Heilige Geist, der da sein muss. Wenn der ausgeht, wenn jemand abfällt, dann ist er aus, der muss da sein bis zum Schluss. Johannes 3:29 sagt, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, nämlich der Jesus, steht in Matthäus 9, dass der Jesus der Bräutigam ist und sein Weib hat sich bereitet. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Ursprünglich hatte Israel alles und Israel hat alles gehabt, auch die Sohnschaft und die Errettung, steht in Römer 9, Vers 4. Und Paulus sagt, nachdem er das ewige Leben von euch stoßet, was das für Israel bedeutet hätte, jetzt für uns bedeutet, seht ihr in Hohelied 4, 8 bis 12, Hohelied 5, könnt ihr in Ruhe lesen. Dort seht ihr, was die ganze Herrlichkeit dieser Erlösung war. Wie der Bräutigam, der Jesus, in diesen Garten kommt und die Früchte dieser Erlösung mit der Braut zusammen genießt. Wunderbare Szene der Erlösung. In Jesaja 61, wo er sich als der große Erlöser, als der Messias offenbart, sagt er, wie Bräutigam und Braut, das ist immer das Bild. Aber es endet teilweise übel. Ich lese Jeremia 3, Vers 8. Da sah ihre treulose Schwester Juda, und obwohl sie schon sah, dass sich die abtrünnige Israel und all ihre Ehebrecherei um ihrer Ehebrecherei willen verstoßen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, so fürchtete sie sich dennoch ihre treulose Schwester Juda nicht und trieb es noch schlimmer.
Das heißt, Gott verwirft Israel. Das ist in dem Bild des Ehebruchs dargestellt. Er verwirft sie. Das sind eigentlich Bilder. Müsst ihr es immer nüchtern sehen. Gott benutzt Bilder aus dem menschlichen Leben, dass wir es verstehen. Er verwirft Israel und das Heil geht bis die Vollzahl der Heiden beieinander ist, Römer 11, 25 und 26, zu den Heiden. Und die Juden, die sich bekehren, die gehören dann zum Leib Jesu Christi. Und die Bibel erklärt dann ganz genau, was die Braut ist, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Das heißt, Neu Jerusalem. Die Gemeinde letztendlich bildet das Neu Jerusalem. Ihre Ecksteine sind die Apostel. Ihre Ecksteine ist auf Israel gegründet. Das Heil war ursprünglich nur für Israel. Das Heil kommt aus den Juden und darauf baut sich die Gemeinde, dieser herrliche Palast. Und hier sagt die Bibel ganz klar, es ist das neue Jerusalem. Galater 4, 26 sagt sie, es ist unsere Mutter, nicht Israels Mutter. Unsere Mutter ist das neue Jerusalem. Hier sagt er ganz klar, das neue Jerusalem, letztendlich die Gemeinde. Und jetzt kommt das, was Paulus will. Und das ist das, was uns betrifft, massiv. 2. Korinther 11, 1. Das ist die einzige Stelle, die indirekt praktisch von der Braut und vom Bräutigam redet. Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen. Die Braut wird als reine Jungfrau dem Christus zugeführt. Und wer wird hier zugeführt? Nicht Israel, sondern die Gemeinde. Paulus sagt, er führt als reine Jungfrau praktisch die Gemeinde als Braut dem Erlöser zu. Eindeutig, neutestamentliche Befund. Das Weib ist die Braut, das Weib ist, ist das neue Jerusalem. Darum heißt es in Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Durch den Heiligen Geist wirkt praktisch die Gemeinde. Durch den Heiligen Geist gibt sie Zeugnis. Ihr sollt nicht überlegen, was ihr reden sollt. Der Heilige Geist in euch. Ich habe bloß eine Bitte. Wisst ihr, nachdem in der Bibel also diese Frage keine Rolle spielt, soll sie auch keine Frage für uns sei, dass man sich zerstreitet wegen der Frage, ob es Israel die Braut ist oder die Gemeinde. Ich hatte Phase, wo ich auch glaubt habe, dass Israel die Braut ist. Spielt überhaupt keine Rolle, heilsgeschichtlich. Solch ein Bild, wenn es eine Rolle spielen würde, wäre es in den Lehrbriefen genannt. Nachdem es in den Lehrbriefen nicht genannt ist, spielt es für uns keine Rolle. Wir sollen unsere Bibel halten, nicht der Menschenmeinung. Das heißt, das ist schon ein Punkt, wo ich zum Beispiel sage, jeder sei seiner Meinung gewiss, am Schluss werden wir es sehen. Vers 8. Und jetzt kommt es. Es ist ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, die Erlösung durch Jesu Blut. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht, dem Blut des Lammes. Das ist das Merkmal der Gemeinde. Das ist das, was alles überstrahlen wird bei Hochzeit des Lammes. Gewaschen zu sein im Blut des Lammes. Und das ist das, der Isop, der schon David gereinigt hat. Das Opfer, das außerhalb von Zeit und Raum ist. Das alle Gläubige aller Epochen, aller Heilskörperschaften, letztendlich der alttestamentliche wie der neutestamentliche, letztendlich und auch der tausendjährige, dort gibt es ja extra auch Verstehung, das werden wir dann sehen. Alle praktisch hat dieses Blut des Lammes gewaschen und allen ist die Gerechtigkeit durch das Blut des Lammes zuteil geworden. Das ist unsere Ehre, das ist unsere Erlösung, das ist unsere Herrlichkeit. Und um das sollen wir uns drehen. Und das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das sollen wir uns drehen. Und das ist auch das, was der Gläubige letztendlich ausmacht. Dass sich um das dreht. Wenn er das tut, dann überlebt er auch die Endzeit, hat er überhaupt gar kein Problem mit. Jetzt erklärt er nochmals, glückselig, wer zum Hochzeitsmahl berufen ist. Glückselig, wer da dazugehört. Das ist wahre Glückseligkeit. Glückselig ist ein altdeutsches Wort. Das heißt letztendlich bloß, wohl dir, wenn du da dazugehörst. Wohl dir, wenn du das Heil hast. Wohl dir, wenn du die Herrlichkeit hast. Wohl dir, wenn du die Ehre, der Preis hast, das vergossene Blut. Wohl dir, wenn du die Kraft hast. Wohl dir, wenn du Gott wirklich anbetest, wenn du hier dazugehörst, wenn deine Kleider gewaschen sind, wenn du ein normaler Gläubiger bist. Es ist das Größte, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Und jetzt betont er nochmal, ich habe mir also auch überlegt, warum betont er das? Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Er betont es nochmals und sagt, das ist wirklich Gottes Meinung. Das ist keine Wiederholung, das ist Gottes Meinung. Psalm 119,60 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist die höchste und größte Wahrheit der Bibel. Die Erlösung durch Jesu Blut. Und das sollen wir uns drehen. Wenn wir uns um das drehen und wahre Gläubige sind, diese Herrlichkeit, dann juckt uns die Endzeit da draußen relativ wenig. Dann vergesst ihr sie sogar manchmal. Wir sollen wachsam sein und alles und vorsichtig und aufmerksam. Aber wir sollen uns letztendlich um die Erlösung drehen. Und jetzt siehst du hier, der ist so erschüttert, dieser Johannes, der immerhin der Lieblingsjünger Jesu war. Der Zelotes, kein so zart beseiteter Mann, er war ein Zelot, er war ein Feuerkopf, er war ein Eiferer. Er fällt jetzt nieder vor diesem Bote oder Engel und beginnt und will ihn anbeten. Aber das heißt, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Er verweigert ihm die Anbetung und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Anbetung gebührt nur Gott dem Vater durch Jesus Christus. Das heißt, es gibt keine Anbetung. Es gibt zum Beispiel auch keine Anbetung für den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird letztendlich durch Christus im Endeffekt Anbetung ausgelöst bezüglich, also das heißt als Empfänger, Gott der Vater. Das müssen wir einfach mal ganz nüchtern sehen. Die Bibel kennt nur Anbetung Jesu in Offenbarung 5 und Anbetung des Vaters in Offenbarung 4. Sie kennt keine Anbetung vom Heiligen Geist zum Beispiel. Und das ist von letzter Bedeutung. Und vor allem jede andere Anbetung, Anbetung von Heiligen, Anbetung der Maria, Anbetung irgendetwas anderes, ist von Gott her strikt und radikal verboten. Es darf nur Gott angebetet werden. Und der Herr Jesus ist die perfekte Offenbarung Gottes des Vaters. Er nimmt die Anbetung entgegen und er wiederum bringt auch das als Hohepriester Gott seinem Vater dar. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt erklärt er hier und sagt, also Anbetung nur für Gott. Matthäus 4, Vers 10, als der Teufel zum Herr Jesus kommt und sagt, bete mich an, sagt der Jesus, darf nur Gott angebetet werden, niemand anders. Und der Teufel will immer Anbetung. Das ist auch der Grund, warum es so viel Religion gibt, weil der Teufel Anbetung will. Und jetzt wird hier zusammengefasst, wird erklärt, bete Gott an, ist ein Befehl, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Geschwister, jetzt kommt eine Kombination, die man meistens nicht sieht. Ist euch klar? In dem Moment, wie das Paket in uns ist, die Errettung, die Herrlichkeit, die Ehre, der Preis und die Kraft, ist der Geist der Weissagung in uns. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Heilsgewissheit. Das heißt, überhaupt der Heilige Geist in unserem Herzen ist der Geist der Weissagung. Und Weissagung ist ja auch ein altdeutsches Wort, das heißt im Griechischen Prophetei, ja, das ist einfach Prophetie. Das heißt, jeder Gläubige hat den Geist der Prophetie, sagt hier die Bibel. Jetzt müssen wir 2. Petrus 1, 19 dazu lesen. Da erklärt die Bibel, wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und jetzt erklärt er, dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift, also keine Prophetie, ein Werk eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung oder Prophetie durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir haben das inspirierte Wort der Prophetie und wir haben den Geist der Prophetie. Und wenn das zusammenkommt, dann geschieht neutestamentlich Prophetie. Das A wird praktisch prophetisch die Hülle von der Bibel weggenommen. Wir werden das verstehen, wenn der Heilige Geist wird uns in die Tiefe der Bibel führt. Wenn wir das auch verkündigen und weitergeben, wird es durch die Herzen gehen. Das ist was, was man oft nicht beachtet. Zum Beispiel das, was heute teilweise in Charismatik und Pfingstbewegung passiert, dass man hingeht und sagt, so spricht der Herr. Das ist nie neutestamentlich gewesen. Es gibt keine Bibelstelle, die praktisch formuliert, so spricht der Herr. Es gibt nur zwei Stellen, da sagt Paulus, so spricht der Heilige Geist. Aber diese Prophetie ist eine Nachahmung der alttestamentlichen Prophetie. Die neutestamentliche Prophetie, die geschieht durch den Geist der Weissagung und durch das Wort der Weissagung. Das heißt, die geschieht durch den Heiligen Geist vermittels des Wortes Gottes. Und das ist auch der Grund, haben viele überlesen, warum im 2. Petrusbrief was ganz einfach steht. Und darum steht auch, dass zum Beispiel
das Fundament, die Propheten und die Apostel waren, die diese Zeichen und Wunder hatten. Aber das ist nun mal ganz, ganz wichtig. 2. Petrus 2 steht am Anfang, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Warum ist alttestamentlich Prophet und neutestamentlich Lehrer? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil nach der Apostelzeit praktisch das Zeugnis und der Geist der Prophetie nicht mehr durch direkte Propheten wirkt, sondern durch das Wort der Prophetie und der Geist der Prophetie. Und das ist der ganze Grund, warum die ganze Christenheit über die ganze Jahrhunderte in alle echten Erweckungen geprägt war vom Wort Gottes, das lebendig wurde durch den Heiligen Geist. Wenn man die Zusammenhänge mal sieht von der Bibel her, dann wird man ruhiger. Und in Johannesbrief sagt er ganz klar, ihr habt die Salbung. Was ist die Salbung? Die Salbung ist die Innewohnung des Heiligen Geistes und das sagt, ihr werdet alles erkennen durch diesen Geist der Prophetie. Das geschieht natürlich auch durch die Ämter der Gemeinde Jesu, aber auch durchs Persönliche, der Heilige Geist wirkt. Und dann ist dieser Geist der Prophetie da. Und jetzt, wenn man das zusammenfasst, ganz einfach, nüchtern und exegetisch, ganz einfach das sich anguckt, dann hat man den Prolog der Wiederkunft Jesu, das heißt der Vorspann, die Einleitung, wo Gott einfach nochmal im Himmel verkündigen lässt, anbetungswürdig ist, dafür steht das Wort Halleluja, dass das Heil da ist, dass die Herrlichkeit da ist, die Wolke Feuersäule, dass die Ehre da ist, dieser Kaufpreis durch Jesu Blut, dass die Kraft da ist, die Dynamis Gottes, und dass seine Gerichte wahrhaftig über diese Erde gehen, dass er strafen wird, und zwar wirklich strafen wird, und dass er hier die Gläubige lädt zum Hochzeitsmahl des Lammes, dass er uns das hochzeitliche Kleid, dass er uns diese Reinigung durch Jesu Blut gegeben hat, für das alles ist Gott der Vater anzubeten. Wir sollen fröhlich sein, wir sollen uns freuen ob dieser großen Erlösung, wir sollen Gott dafür anbeten, es sind wahrhaftige Worte Gottes, und wir brauchen uns keinerlei Sorgen zu machen, weil wir haben den Geist der Weissagung, wir haben das Wort der Weissagung, wir werden alles das Prophetische erkennen, was für uns für den Augenblick notwendig ist, um hier zu überleben. Nur Beispiel. Aufgrund der Schrift, und da Jesus hat bei der Endzeitrede über die Zerstörung des Tempels eindeutig, hat er ganz klar nochmals betont, wenn ihr diese Dinge seht, dann fliehet aus Jerusalem. Und es war ganz einfach, als die Gemeinde Jesu, man sagt, es war der Kleopas, praktisch von den Emmausjüngern. Nachdem Jakobus der Führer der Gemeinde bereits zum Märtyrer geworden ist, war es Kleopas, der die Gemeinde geführt hat, und er hat sie, bevor der Titus, 70 nach Christus, 71 war es denn genau, Jerusalem im Erdboden gleich gemacht hat. Man sagt heute von der Statistik her, dabei muss man aufpassen, weil der Flavius Josephus, der das beschreibt, war kein so ganz zuverlässiger Zeuge. Es gibt nur der Hegesippus. Es gibt also viele, die hier in der Zeit einfach schriftlich etwas gemacht haben. Aber es ist ganz wichtig. Letztendlich über 1 Million Tote in Jerusalem. Aber keine Gläubige. Wisst ihr, wo die waren? Die haben durch den Geist der Prophetie, dem Wort der Prophetie geglaubt, sind raus aus Jerusalem. Und letztendlich hat es sie alle gerettet. Also ich hab jetzt von einem judenchristlichen Bruder, der statistisch sagt, es kam kein einziger dieser Gläubigen ums Leben, nicht einmal ein einziger. Und das ist das, worum Matthäus 24 beginnt, mit der Zerstörung des Tempels. Und dann sagt er, die Zerstörung des Tempels, wenn ihr dies alles seht, allgemein, was hier passiert, wenn ihr der Gräuel der Verwüstung seht, wenn die römische Standarte, wenn das im Tempel, ist ja passiert, die haben den Tempel entweiht, Römer, Antiochus Epiphanes hat ihn als Antichrist-Vorläufer das erste Mal entweiht, aber die Römer haben ihn auch entweiht, das wissen die wenigsten. Nur muss man sich bewusst sein, es war kein Tempel mehr in dem Sinne wie der alttestamentliche Tempel. Das Heiligtum war leer, da war die Bundeslade war weg, die ist verschwunden. Es war leer. Ich habe mir dann mal nachguckt, der hat dann scheinbar, da sind sie sich nicht einig, das Blut auf den Stein gesprengt oder bloß eine Kasserole mit Blut reingestellt als Versöhnung. Auf jeden Fall. Sie haben gewusst, wenn der Gräuel um den Tempel beginnt, wenn ich diese ganze Endzeiterscheinung sehe, dann muss ich fliehen. Woher haben Sie das gewusst? Durch den Geist der Prophetie, das Wort der Prophetie lebendig gemacht hat. Sie sind raus. Und genauso wird es bei uns sein. Wenn wir uns stur in die Bibel halten, stur in die biblische Anweisung, dann werden wir genauso durch den Geist der Prophetie im richtigen Moment letztendlich draufstoßen, was wir zu tun haben. Und wir werden dann geistlich überleben. Wir werden zum Ziel kommen, das Gott mit uns bereitet hat. Und über die alle Dinge sagt Gott bloß eins, er sagt, seid fröhlich. Nicht Angst, sondern seid fröhlich. Freut euch, dass ihr das habt. Freut euch, dass ihr der Geist der Sohnschaft habt. Freut euch, dass die Erlösung da ist. Freut euch, dass ihr der Geist der Weissagung habt. Freut euch und frohlockt. Und wenn das klar ist, dann das nächste Mal, so Gott will, leitet er die Wiederkunft ein, indem er zuerst den Wiederkommenden beschreibt und dann sein ganzes Gericht, das er ausübt, ist übrigens nochmals beschrieben im Sacharja 14. Wir werden dann sehen, was an dem Tag zum Beispiel auch mit chemischer Waffe und mit dem allem passiert. Furchtbare Dinge. Aber etwas ist wichtig. Für uns lautet die Parole, freut euch. Die Erlösung ist da, ist alles da. Jetzt müssen wir bloß die richtige Herzenstellung einnehmen, uns freuen und in dem leben, dann wird die Endzeit uns nicht einmal einen Brandgeruch hinterlassen, wie bei den drei Männern im Feuerhof. Und das ist wohl das Ziel für jeden von uns. Ich möchte beide zum Schluss. Vater im Himmel, möchte dir einfach danken, dass du uns dein Sohn gegeben hast als Erlöser für unsere Sünde. Und Herr Jesus, du bist gekommen und hast dein kostbares und teures Blut vergossen. Das ist unsere ganze Ehre, unsere Anbetung, dir und dem Vater gegenüber, dieses kostbare und teure vergossene Blut, dass wir die Errettung haben, dass die Herrlichkeit Gottes in unser Herz ist und dass auch letztendlich die Kraft da ist, dass wir diesen Geist der Weissagung haben, der Prophetie, dass wir das Wort der Prophetie in den Händen haben, dass wir klar sehen und dass wir dir dem Lamme folgen können, wohin du gehst. Lass uns den Blick wegwenden von diesen Elendszuständen in dieser Welt. Lass uns den Blick hinwenden zu dir, dass wir uns dieser Herrlichkeit freuen, dass wir beginnen anzubeten und zu frohlocken für das, was du für uns getan hast. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.